Welche Rolle spielen denn überhaupt für dich Interviewpartner? Also du hast ja den, unter anderem die beiden Pries bekommen dafür, zumindest war das immer in den Begründungen zu hören, für das großartige Sounddesign. In welchen Approach sozusagen hast du diesen Personen gegenüber? Gibt es da eine grundsätzliche Sympathie diesen Figuren gegenüber? Und deswegen müssen die unbedingt in die Sendung rein. Kannst du darüber irgendwie was sagen, wie wichtig Menschen für dich, sprechende Menschen, in deinen Sendungen sind?
Also ich glaube, Edwin Bries hat mal gesagt, also der hat mal zitiert, ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat war, aber das ging ungefähr so, if you lose a voice, you lose democracy. Und das hat mich irgendwie total beeindruckt, weil ich glaube, also ich Personen sind mir erstmal, die ich interviewe, wichtig im Generellen, als Stimmen, die ein Spektrum des Lebens abbilden. Und da drin ist halt jede Stimme sehr wichtig. Und da gehe ich noch nicht ran im Sinne von, wie behandle ich die Stimmen und wie setze ich die ein dann im Feature? Welche Rolle spielen die da? Sondern jede Stimme ist erstmal wirklich wichtig. Und im Moment des Interviews, glaube ich, habe ich erstmal gar keine Haltung zu den Leuten, sondern also wenn ein vorherrschendes Gefühl bei einem Interview, abgesehen von der Reaktion auf den Inhalt, der derjenige sagt, wenn es ein Gefühl da gibt, dann ist es wahrscheinlich das der Dankbarkeit, dass er mir überhaupt dieses oder sie dieses Interview mir geben. Weil das frappiert mich eigentlich immer wieder, dass Leute sich sehr viel Zeit und sehr viel Energie und auch sehr viel Ernst oft aufwenden und nehmen, um einem etwas zu erzählen.
Kannst du das erklären?
Ich kann's
oder wundert es dich einfach nur?
Nee, ich kann es mir schon, es gibt schon Aspekte, aber ich bin trotzdem irgendwie phänomenologisch sozusagen verwundert, auch wenn ich es mir ein bisschen erklären kann. Also natürlich gefällt jedem meistens, denke ich, diese intensive Aufmerksamkeit, die ein Gespräch bedeutet. Ich glaube auch, dass in Bezug auf so komische Sachen wie Vergänglichkeit es einen Reiz ausmachen kann, zu wissen, dass das, was man gerade erzählt, wirklich erhalten bleibt, auf eine andere Art und Weise, wie ein Kneipengespräch. Und das Wohlwollen, glaube ich, des Interviewpartners ist, glaube ich, auch auf einer emotionalen Ebene ganz gut und wichtig.
Das heißt, dein Wohlwollen deinen Figuren gegenüber, dass die Figuren merken und sich deswegen aufgehoben fühlen?
Ja, aufgehoben ist jetzt schon sehr weit gegangen, aber ich glaube, dass die meisten, die ich interviewe, fühlen, dass ich ihnen dankbar bin dafür, dass sie mir das erzählen.
Hört diese Dankbarkeit irgendwann mal auf? Oder hat diese Dankbarkeit noch einen Ausdruck, den du beispielsweise im Schnitt, in der Mischung oder weiß ich was ausdrückst, um die so authentisch oder so gut oder wie auch immer irgendwie in der Sendung rüberkommen zu lassen? Oder endet die Dankbarkeit, nachdem du die Tür zugemacht hast und den Raum verlassen hast, wo dein Interviewpartner drin war?
Die Dankbarkeit endet später, in dem Moment, wo ich das Interview wieder anhöre. Ziemlich abrupt. Dann denke ich meistens, was für eine Scheiße erzählen mir die Leute eigentlich? Also dann beim Wiederanhören merke ich erst irgendwie, ja, was sie mir auch eben nicht erzählt haben und was ich nicht bemerkt habe, weil ich nicht fit genug war, während des Interviews da nachzuhaken. Und dann relativiert sich diese Dankbarkeit meistens sehr stark. Bei den Underdogs, die ich interviewe, kommt dann ein anderes Gefühl dazu, nämlich dass das ein anderes Wohlwollen, also eine Betroffenheit, auch ein Wunsch, diese Stimme stärker zu machen, während bei den Aufgeblasenen eher der Wunsch des Luftrauslassens kommt. Ja, grundsätzlich ist die Dankbarkeit dann nicht völlig weg, so, aber und ich versuche auch wirklich dann nicht
anständig zu sein.
Ja, genau.
Aber das ist interessant, was du jetzt sagst. Ist das vielleicht tatsächlich genrespezifisch, die Möglichkeit zu haben, dem Underdog, so wie du es genannt hast, eine Stimme zu geben und dem Mächtigen die Luft rauszulassen? Ist das nicht tatsächlich eine große Möglichkeit dieser Langform-Feature, der kleinen Nischenfigur überhaupt erst eine Stimme zu geben, wie Jenny über Jenny kann man keinen, oder mit Jenny kann man keinen journalistischen Approach machen. Der sähe ganz anders aus. Da braucht man Narrativen. Nur über das Narrative kann man sozusagen der kleinen Figur Stimme geben. Und genauso kann man in einem journalistischen Herangang an Themen jemanden das Wort wirklich eiskalt abschneiden, weil man über die Zeit merkt, ich weiß, was der sagen wird und ich schneide es dann irgendwie ab, was du in deiner neuen Sendung zum Teil ja auch gemacht hast, das Geheimnis des geliehenen Geldes. Glaubst du, dass das eine große Chance des Features auch ist?
Also die kurze Antwort auf diese Frage ist ja.
Und die lange?
Die lange Antwort ist ja, total. Also ist es gegenüber einem anderen radiophonen Genre, nämlich dem des Gesprächs, des moderierten Gesprächs, des Live-Gesprächs vielleicht, eben genau dieser Vorteil, eben gewichten zu können. Aber auch gegenüber einer Fernsehdokumentation kommt eben nicht das Bild hinzu als, und das Bild hat irgendwie, Bild strahlt meistens Macht, transportiert Macht, das kann man nicht zerstören, dieses Bild. Also
das hat Repräsentanz, wenn ich dir ja, kurz ins Wort fallen darf.
Danke, Repräsentanz, ja. Also wenn ich den Finanzminister hinter seinem breiten Schreibtisch visuell abbilde, hat er natürlich eine ganz andere Dominanz, selbst wenn er nur viel kürzer vorkommt in der Dokumentation, als eben eine Drogenabhängige in einer Nische vom Bahnhof.
Mhm. Aber, Habitus, Körperhaltung.
Genau. Aber es kommt eben beim Feature. Also es wird erst interessanter, so wie ich es eben beschrieben habe, wenn die Figuren zusammen in einer Sendung auftreten. Also Jenny, die Sendung über Jenny besteht nur aus ihrer Stimme und damit habe ich sozusagen beim Machen nie das Problem gehabt, wie gewichte ich Figuren. Aber richtig interessant wird's, wenn man wirklich ein ganzes Soziotop beschreiben will.
Wie in der Kammer.
Zum Beispiel, oder auch auf diesem Schiff, daran denke ich immer, wenn ich Soziotop sage, genau, der unvermeidliche Untergang der QE2, weil das auch wirklich so abgeschlossen ist. Also da kann man wirklich von so einem Gewächshaus, von einem menschlichen Gewächshaus sprechen. Und da wird es schwierig, beziehungsweise das ist eben die Herausforderung für den Feature-Autoren, nicht unfreiwillig vielleicht auch, Leuten eine Dominanz zuzugestehen in dem fertigen Produkt, die sie in der Welt vielleicht auch haben, aber ungerechtfertigterweise haben.
Oder behaupten.
Ja, oder einfach nur selber behaupten, genau.
Das heißt, du sorgst ein bisschen für Ordnung. Also man hebt die Kleinen ein bisschen hoch und bläst die Großen ein bisschen weg.
Ja, so einfach ist es natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass eine Motivation für mich, Features zu machen, so ein Gerechtigkeitssinn ist. Und natürlich, also der Gefallen auch an dieser ganz kleinen Macht, das auch tatsächlich innerhalb eines 50-minütigen Kunstproduktes herstellen zu können.
Wenn du dir so die Feature-Landschaft, die du ja zumindest international relativ gut kennst, anschaust, glaubst du oder findest du das irgendwo wieder? Also glaubst du tatsächlich, wenn wir auf der Suche nach Parametern des Features wären, was das Feature ist, denn es ist ja eine der Radioformen oder Kunstformen, die tatsächlich nie richtig definiert wurde, zum Glück, würde ich sagen, und sollte auch nicht definiert werden. Aber wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, Feature zu definieren? Worauf ich hinaus will, ist auch die Differenz, die du aufgemacht hast zum Dokumentarfilm. Also hat das Radio über sein unauffälliges Auftreten, nur mit Mikrofon, ohne Kamera, nicht mit einem ganzen Stab von Leuten, sondern nur mit dem Mikrofon, nicht die Möglichkeit, Themen sich auszuwählen, weil es auch billiger ist, die nicht gleich so groß sind, sondern wirklich irgendwie einen kleinen Herangang sozusagen haben.
Ja, also ja, die, also die, naja, also es gibt sogar Themen, mit denen man sich nur so beschäftigen kann. Also weil eine Prostituierte zum Beispiel immer irgendwie, wenn ich sie bestimmte Sachen frage, im Fernsehen voyeuristisch wären, wenn ich sie dazu zeigen würde. Es gibt natürlich die Möglichkeit, in der Dokumentation das zu unterlaufen. Das habe ich noch nie gesehen, aber ich sehe auch nie fern. Aber man könnte ganz bewusst das Bild weglassen und was ganz anderes zeigen. Und es wäre schon eine Herangehensweise. Aber in dem Moment, wo ich ihr Gesicht sehe dabei oder auch ihren Körper oder irgendwas oder auch diese widerlichen RTL-Verpixelungen, diese Ausblendung oder hinter einer Glaswand, hinter so einer Milchglaswand, das ist alles so, das ist noch voyeuristischer, als sie direkt anzugucken. Das ist echt übel. Und ich glaube, da hat man, also es gibt manche Themen, finde ich, wo nur das Radio die Berechtigung oder einfach die richtige Medialität hat, nachzufragen. Und ja.
Als intimeres Medium sozusagen, als nicht voyeuristisches?
Ja, als intimeres, sehr, sehr entdeckendes, aufdeckendes und nicht entblößendes. Also gleichzeitig nicht entblößend zu sein. Also und ja, das hat auch mit Bildlichkeit wieder zu tun. Das Radio kann ganz klein anfangen und dabei ganz, ganz große Themen im Prinzip mit aufmachen. Das geht natürlich auch in der Dokumentation, ein ganz großes Thema anzureißen. Aber ich bleibe einfach immer am Bild hängen und das verstellt eben auch die Abstrahierung oft. Also das liebe ich am Radio, dass man ganz konkret sein kann und gleichzeitig abstrakt, weil es einfach im Kopf sich auch abspielt. Mhm. Für den Hörer im Moment des Hörens kann er ja sehr stark reflektieren.
Mhm. Weil ihm keine Aufmerksamkeit qua Auge weggenommen wird, sozusagen.
Genau.
Mhm. Wann hast du das Medium für dich entdeckt? Warst du schon immer Radiohörer, mit 3 Jahren dein eigenes Radio, dein erstes eigenes Radio gebaut und mit Kopfhörern deine Jugend verbracht? Oder kannst du das kurz so ein bisschen beschreiben, deine berufliche oder überhaupt deine biografische Entwicklung hin zum Radio, teleologisch bitte?
Es gab eine Initiation. Ich muss kurz überlegen, ob es irgendwie Vorläufer gab, wie zum Beispiel. Ja, es gab so vielleicht magische Momente mit dem Radio. Eines war, also diese Initiation, auf die ich hinaus will, die war wirklich unmittelbar, bevor ich Feature-Autor became.
Ja. Du bist zu kosmopolit, gerade.
Kurz bevor ich Feature-Autor, ich glaube, da kannst du gut ansetzen zum Schneiden, kurz bevor ich Feature-Autor wurde. Oder ich wurde es da ja auch noch nicht, sondern
also
hatte mich nur dazu entschieden, es zu werden, aufgrund dieses Initiationsmomentes, zu dem ich dann gleich kommen werde. Vorher gab es so ein paar magische Momente. Eine davon war, als ich mit meinen Eltern in Iran gelebt habe. Und ich glaube, also da gab es, das war sowieso in den 70ern, gab es auch in Deutschland nur 2, 3 Fernsehkanäle, aber dort eben nur 2. Und die auf Farsi halt irgendwie nicht so spannend für mich. Und irgendwann fiel auch das Fernsehen aus. Und dann blieb irgendwie nur die Deutsche Welle mit diesem Wow, also auf Langwelle übertragen. Ja, hier ist das Deutsche. Und so ging es die ganze Zeit. Und das war irgendwie so eine, es hatte echt eine Magie. Also da irgendwie aus diesen Wellen was rauszufischen, was einem irgendwie was erzählt hat, das ist auf jeden Fall eine schöne Erinnerung.